SWR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Lüneburg im Frühjahr 2015. Vor dem Landgericht wird dem 94-jährigen Oskar Gröning der Prozess gemacht. Die Anklage gegen den ehemaligen SS-Mann in Auschwitz lautet Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Das Urteil? 4 Jahre Haft. Heute noch immer nicht rechtskräftig. Dennoch, der Prozess war ein Wendepunkt in der Justizgeschichte und hat Spuren hinterlassen. Unser Thema heute Abend mit Regine Schramm. Auschwitz-Birkenau, Mai 1944. Die Aktion Reinhardt ist angelaufen. Die SS will noch effektiver werden, hat neue Gaskammern, Krematorien und eine Eisenbahnrampe gebaut. Bei Ankunft Gepäck abgeben. Nach Geschlechtern getrennt. Selektion. Bis Anfang Juli 1944 kamen 430.000 Juden, vor allem aus Ungarn. Bilanz der Aktion Reinhardt: 80% der Menschen, die dort ankamen, starben direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz. Unter den SS-Wachmannschaften war genau in dieser Zeit Oskar Gröning aus Niedersachsen. Er war für die Wertgegenstände der Häftlinge zuständig und arbeitete auch an der Rampe. Einen Tag vor Beginn des Prozesses in Lüneburg. Pressekonferenz mit Überlebenden. Die 90-jährige Eva Fahidi aus Ungarn wird gefragt, ob sie in dem Prozess dem Angeklagten Oskar Gröning etwas sagen möchte.
Was soll ich von ihm hören wollen? Was kann er mir sagen? Er sollte einsehen, was es bedeutet hat, dass er dort war. Und wenn er nichts auf der Welt getan hätte, nur gerade dort gestanden wäre bei der Rampe, als meine Familie angekommen ist. Ich habe 49 Namen, die ich auferzählen kann. 49 Namen meiner Großfamilie, die vorbei marschiert sind, als der Gröning dort stand auf der Rampe. Ich kann meine 49 Familienmitglieder das Leben wieder zurückgeben. Was soll er mir sagen? Was sollte ich von ihm hören? Wird er mir sagen, dass er nichts getan hat? Er ist einfach nur dort gestanden.
Schuldig wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Die schriftliche Begründung des Urteils, verfasst im Wesentlichen vom Vorsitzenden Richter Franz Kompisch aus Lüneburg, liest sich wie ein Geschichtsbuch. Es war am Tag der Urteilsverkündung mit Spannung erwartet worden.
Als Richter Franz Kompisch am 15. Juli des vergangenen Jahres das Urteil gegen Oskar Gröning spricht, da ist es still im Gerichtssaal. 4 Jahre Haft. Oskar Gröning sitzt reglos an seinem Platz. Der eine oder andere Zuschauer atmet hörbar durch. Vielleicht ist Erleichterung spürbar. Erleichterung über ein Urteil, das erkennbar Fehler der Vergangenheit gerade rücken und Recht sprechen will dort, wo Gerechtigkeit viele Jahre lang vermisst wurde.
Der Angeklagte ist der Beihilfe zum Mord schuldig, weil er im Sinne des Paragraphen 49 StGB in der bei Begehung der Tat geltenden Fassung dem Täter zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe geleistet hat. Indem er das insgesamt auf Tötung von Menschen ausgerichtete System des Konzentrationslagers Birkenau-Auschwitz II fortlaufend unterstützte. Unter Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Umständen ist eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren Tat und Schuld angemessen. Gegen den Angeklagten sprachen die große Zahl der Opfer, die Verwirklichung 2 Mordmerkmale und die Folgen der Tat für die Hinterbliebenen, die Zeit ihres Lebens unter dem gewaltsamen Verlust ihrer Angehörigen litten und bis heute leiden.
So steht es auf einer der letzten Seiten im schriftlichen Urteil von Richter Franz Kompisch. 41 Seiten umfasst seine Begründung, die schließlich im September veröffentlicht wird. Das Landgericht stellt das Dokument ins Internet. Bis heute werden die Seiten immer wieder aufgerufen und heruntergeladen. Heimtücke und Grausamkeit. Diese Mordmerkmale sieht das Urteil als erfüllt an. Das gelte auch für die von Oskar Gröning dazu geleistete Beihilfe. Gröning arbeitete in Auschwitz in der sogenannten Häftlingsgeldverwaltung. Dabei machte er zeitweise auch Dienst an der Rampe. Dort bewachte er das Gepäck der Deportierten. Dadurch habe er mit dazu beigetragen, dass die in Auschwitz ankommenden Menschen völlig arglos gehalten wurden.
An der Rampe sollte jedoch unbedingt verhindert werden, dass das Gepäck vor den Augen der Deportierten geöffnet, durchsucht und geplündert wurde, um deren für den weiteren Ablauf der Selektion und Vergasung unerlässliche Arglosigkeit nicht zu gefährden und Unruhe zu verhindern. Mit den Worten des Angeklagten ausgedrückt ging es darum, alles zu verhindern, was Panik auslöst und denen die Augen öffnet. Alles sollte so ruhig wie möglich ablaufen.
Wie ahnungslos die Menschen in den Tod gingen, das belegen dem Urteil zufolge auch eine ganze Reihe von Zeugenaussagen vor dem Lüneburger Landgericht.
Die Zeugin Pohl berichtet, sie habe von einer bevorstehenden Umsiedlung gehört und ihre Nähmaschine mitgenommen, um am neuen Wohnort Kleidung für sich und ihre Familie nähen zu können. Ihr Bruder habe ihr Mut zugesprochen und gesagt, keine Angst vor den Deutschen. Deutschland ist ein zivilisiertes Land, toll, kultiviert und erfindungsreich. Denen muss man vertrauen. Die Zeugin P.F. fasste die Stimmung unter den Deportierten wie folgt zusammen. Niemand ist so taub wie der, der nicht hören will. Wir dachten, wir würden in ein Arbeitslager kommen. Der Krieg ist bald zu Ende, das schaffen wir schon. Danach wird alles wieder gut. Wir kamen gar nicht auf die Idee, dass Familien getrennt werden könnten.
In seinem Urteil beschreibt Richter Kompisch Organisation und Struktur des Vernichtungslagers Auschwitz, basierend auf den Berichten der Zeugen, der Sachverständigen und den Aussagen des Angeklagten.
Insgesamt kamen im Verlauf der Ungarn-Aktion 141 Züge mit rund 430.000 aus Ungarn deportierten Menschen in Auschwitz an. Rund 80% dieser Menschen wurden direkt nach ihrer Ankunft in den Gaskammern getötet. Weil die zur sofortigen Tötung bestimmten Menschen in Auschwitz nicht registriert wurden, ist ihre genaue Zahl nicht mit letzter Sicherheit ermittelbar.
Im Sommer 1944, als die Ungarn-Aktion begann, war der Angeklagte Oskar Gröning schon seit 2 Jahren im Vernichtungslager eingesetzt. Bereits in den ersten Tagen, so die Urteilsbegründung, sei ihm klar geworden, was in Auschwitz vor sich gegangen sei. Er habe also im Sommer 1944 genau gewusst, was die Menschen erwartete, die auf dieser Rampe ankamen.
Seine innere Einstellung hatte sich diesbezüglich nicht geändert. Ihm war weiterhin bewusst, dass die massenhaften Tötungen in den Gaskammern vorsätzlich, rechtswidrig und unter bewusster Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer erfolgte. Ferner, dass den Opfern aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung Schmerzen und Qualen zugefügt wurden, die über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgingen, und dass er diese Taten sowohl durch seine Rampendienste als auch durch das Verwalten und Abliefern des den Deportierten abgenommenen Geldes fortlaufend unterstützte.
Im Prozess gegen Oskar Gröning haben 14 Auschwitz-Überlebende oder Angehörige von Ermordeten als Zeugen ausgesagt. Sie wurden für viele der zahlreichen Zuschauer zum Gesicht des Prozesses, mehr noch als der Angeklagte. Sie alle kommen im Urteil von Richter Franz Kompisch zu Wort. Auch dies Ausdruck einer Wertschätzung, die den Prozess bestimmt hat. Jeder Zeuge, jede Zeugin wird noch einmal erwähnt. Richter Kompisch zitiert Einzelheiten aus ihren Aussagen.
Die Ankunft der Deportierten in Auschwitz und die Vorgänge auf der Rampe beschrieb der Zeuge G. wie folgt. Eines Morgens hielt der Zug an. Die Türen gingen auf, es war ein schöner Junimorgen. Ich sah eine leere Rampe mit Soldaten und Leute in blaugrauen Pyjamas und runden Mützen. Die schrien, raus, raus! Das Gepäck sollten wir beschriften, es würde uns nachgebracht. Männer und Frauen wurden getrennt. Meine Mutter und meine 8-jährige Schwester habe ich nie wieder gesehen. Sie verschwanden einfach aus meinem Leben. Mein Vater und ich standen in einer langen Reihe. Es war relativ ruhig. Vereinzelt wurde geweint. Der Zeuge Ivor P. fasste seine Eindrücke von der Ankunft an der Rampe wie folgt zusammen. Wir spürten, da ist was im Busch. Aber die Täuschung war perfekt. Die als Zeugin vernommene Nebenklägerin Irene W. hat bekundet, ihr Vater habe als Funktionshäftling in einem der Krematorien von Birkenau Auschwitz II, die Leichen aus den Gaskammern und zu den Verbrennungsöfen schaffen müssen.
Viele Seiten lang zitiert das Urteil so einzelne Begebenheiten, Ereignisse und Erinnerungen, bevor es zusammenfassend heißt:
Die Kammer hat keine Bedenken, die Angaben der Zeugen ihren Feststellungen zugrunde zu legen. Wir standen im Einklang mit der Einlassung des Angeklagten und den Ausführungen der Sachverständigen. Belastungstendenzen waren nicht erkennbar. Keiner der Zeugen hat behauptet, den Angeklagten nach mehr als 70 Jahren wiederzuerkennen oder sich auch nur an seinen Namen zu erinnern. Die meisten Zeugen haben ausdrücklich betont, dass ihnen an der Aufklärung der in Auschwitz begangenen Morde durch ein deutsches Gericht und an der Erinnerung an die Opfer, nicht aber an einer Bestrafung des hochbetagten Angeklagten gelegen sei.
Am Ende steht ein eindeutiger Schuldspruch. 4 Jahre Haft für Oskar Gröning.
Ein Beitrag von Jutta Niggemann. Ein Urteil, das richtungsweisend sein könnte, sagen viele Experten. Aber es ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt von Oskar Gröning und eine Gruppe von Nebenklägern haben Revision eingelegt. Und eigentlich wollte der Bundesgerichtshof in diesem Sommer darüber entscheiden. Doch auch nach dem Urteil gegen den ehemaligen SS-Mann Hanning im Juni in Detmold ist eine Revision eingegangen. Und das heißt, dadurch würde sich die Entscheidung im Fall Gröning verzögern. Der Jurist Professor Cornelius Nessler trat gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Walter als Anwalt von Nebenklägern im Prozess gegen Gröning und Hanning auf. Der Strafrechtler gilt als Experte für NS-Verbrechen. Professor Nessler, ein gutes Jahr danach, was war das Besondere am Prozess gegen Oskar Gröning?
Damit solche Verfahren zustande kommen können, brauchen Sie einen Beschuldigten, einen Angeklagten, der noch verhandlungsfähig ist. Sie brauchen, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber hier wegen des Alters der Menschen wichtig, Sie brauchen eine engagierte und schnelle Staatsanwaltschaft und Sie brauchen ein Gericht, was so ein Verfahren dann auch engagiert und schnell durchführt. Und beim Gröning ist alles zusammengekommen. Das war ein noch verhandlungsfähiger und interessanterweise auch an dem Verfahren aktiv selbst mitwirkender Angeklagter. Das war eine engagierte, schnelle Staatsanwaltschaft und das war ein engagiertes und schnelles Gericht. Und das Problem der Staatsanwaltschaften in diesem Verfahren ist dann immer auch, dass sie nicht genau wissen, wie die Gerichte mit dieser etwas komplizierten Rechtslage umgehen und dann erstmal, sage ich mal so, auf der sicheren Seite anklagen. Und die Hannoveraner Staatsanwaltschaft hätte wahrscheinlich die Anklage sogar noch sehr viel weiter gefasst, hätte sie geahnt, dass sie es mit einem Gericht zu tun hat, was, nachdem es sich Auschwitz genau angeguckt hat, im Urteil zum Ergebnis gekommen ist, dass Auschwitz-Birkenau jedenfalls insgesamt, so hat das Gericht das gesagt, eine Mordfabrik war.
Wie bewerten Sie das Verhalten von Oskar Gröning? Sie hatten es in der Antwort eben schon kurz erwähnt.
Oskar Gröning zeichnet sich dadurch aus, dass er meines Wissens nach immer schon, aber sicherlich auch in diesen neueren Verfahren, der Einzige ist, der jedenfalls zu seiner moralischen Verantwortung steht und der auch im Verfahren dann aktiv versucht hat zu beschreiben, was er selber gemacht hat, wie er seine Rolle gesehen hat. Also nicht eine Abwehr-Verweigerungshaltung eingenommen hat, sondern versucht hat, sich aktiv in das Verfahren einzubringen. Und dafür, das sage ich auch sicherlich im Namen meiner Mandanten, gehört ihm außerordentlicher Respekt. Und das unterscheidet ihn ganz deutlich etwa von jemandem wie dem Angeklagten Hanning in Detmold, der eher unbeteiligt an dem Verfahren war und allenfalls dann noch daran interessiert war, wenn seine eigenen persönlichen Dokumente aus der Zeit mal vorgeführt wurden.
Sie haben eben schon die optimalen Bedingungen geschildert. Was läuft da gerade in Neubrandenburg schief?
In Neubrandenburg haben wir es zu tun mit einem Gericht, was alle Möglichkeiten ausschöpft, die ein Gericht hat, so ein Verfahren nicht zustande kommen zu lassen. Also erstmal lässt man die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten sehr oberflächlich prüfen und stellt dann das Verfahren ein, weil der Angeklagte verhandlungsunfähig sei. Oberlandesgericht hat das Ganze korrigiert. Mittlerweile wissen wir durch ärztliche Gutachten, dass der Angeklagte dort sehr wohl verhandlungsfähig ist. Dann wurden die Nebenkläger wieder ausgeschlossen aus dem Verfahren. nachdem das OLG sie schon zugelassen hatte. Dann haben wir Beschwerde gemacht, das OLG hat die Nebenkläger wieder zugelassen. Also es zieht sich jetzt seit Oktober letzten Jahres hin, dass dieses Gericht systematisch dafür sorgt, dass eine Hauptverhandlung eher nicht zustande kommt. Und jetzt haben wir den nächsten Termin am 12. September und sind natürlich mal gespannt. Also erstens, ob der Angeklagte dort erscheint, und bin dann weiter gespannt, was das Gericht nun als nächsten Schritt unternehmen wird, um seiner Strategie treu zu bleiben, dieses Verfahren eben möglichst nicht durchzuführen.
Warum ist es so wichtig, dass die Urteile gegen Gröning und Hanning rechtskräftig werden?
Die besondere Bedeutung ist eben darin, der Entscheidung des Bundesgerichtshofs jetzt höchstrichterlich bestätigt zu bekommen, dass diese Linie, die sich neu durchgesetzt hat, jetzt beim Landgericht Lüneburg, Gröning auch, dass die bestätigt wird. Und ich glaube, das dauert deswegen im Augenblick auch alles so lange, weil die Mitglieder des Dritten Senats, der dazu beim Bundesgerichtshof, der zuständig ist, sich dieser besonderen, auch historischen Bedeutung dieser Entscheidung bewusst sind und eben sehr, sehr sorgfältig arbeiten wollen.
Strafrechtler Professor Cornelius Nestler. Für einige Auschwitz-Überlebende war der Gröning-Prozess eine Zäsur. Zum ersten Mal konnten sie vor einem deutschen Gericht ihre Leidensgeschichte schildern. Richter Franz Kompisch forderte sie im Zeugenstand dazu auf. Viele sind bis heute tief beeindruckt.
By chance alone, nur ein Zufall, so hat Max Eisen seine Lebenserinnerungen genannt, die er vor wenigen Monaten fertiggestellt hat. Als der 86-Jährige im April des vergangenen Jahres nach Lüneburg gereist ist, um hier im Prozess gegen Oskar Gröning als Nebenkläger von seinen Erlebnissen im Vernichtungslager zu erzählen, da hatte er das Buch schon angefangen. Wie sehr ihn das, was er im Prozess erlebte, was er aus dem Munde von Oskar Gröning hörte, bewegte, das erinnert er bis heute.
Ich war mir gar nicht klar über die Wirkung, die das alles auf mich hatte. Ich musste nach meiner Aussage von Hamburg nach Dublin fliegen, um dort meinen Anschlussflug zu kriegen. Und da begann es in meinem Kopf zu arbeiten. Als ich in Toronto ankam, da war ich so völlig erschöpft, dass ich das Flugzeug nicht verlassen konnte. Das hat mich alles sehr betroffen.
Doch die Erfahrungen vor dem Lüneburger Gericht haben ihn auch bewogen, genau so weiterzumachen mit seiner Mission, die er auch seinem Vater versprochen hat. Er will Zeugnis ablegen mit seinen Memoiren vor deutschen Gerichten. So kommt Max Eisen schon 9 Monate nach seiner Aussage gegen Oskar Gröning noch einmal nach Deutschland, als Nebenkläger im Prozess gegen den ehemaligen SS-Mann Reinhold Hanning in Detmold. Und wieder ist es keine leichte Aussage.
Wissen Sie, meine eigene Geschichte, die kenne ich. Aber hier die Geschichten der anderen, wie Irene Weiss, zu hören. Sie denken, es ist eine einfache Sache, hier zu sein und auszusagen. Aber es berührt einen in ganz vieler Hinsicht.
Eine ganze Reihe der Nebenkläger treffen sich hier in Detmold wieder. Sie haben nur wegen der durchweg positiven Erfahrungen in Lüneburg noch einmal nach Deutschland kommen können, sagt Judith Kallmann. Für die Tochter zweier Auschwitz-Überlebender kam eine Reise hierher jahrzehntelang überhaupt nicht in Frage. Sie hatte schon Angst vor der Sprache.
Ich war mir nicht sicher, ob ich das aushalten würde, ständig die deutsche Sprache zu hören. Denn wenn Sie im Kino Deutsch hören, dann ist das immer ein Befehlston. Hässlich, Kommandos. Wie werde ich das anhören können? Das Erste, was ich dann bemerkte, war, die Sprache ist sehr schön. Ich hatte keine Probleme mit dieser Sprache.
Ihr ganzes Bild von Deutschland habe sich während des Lüneburger Prozesses geändert, sagt Judith Kallmann.
Da war echter Respekt für die Erfahrungen dieser Überlebenden und das hatte eine ganz tiefe Bedeutung für mich. Ich habe kein Problem mehr damit, nach Deutschland wieder zurückzukommen.
Sie habe sich nach dem Prozess befreit gefühlt, sagt sie. Denn sie habe hier eine Erfahrung gemacht, die sie so vorher nicht kannte.
Ich kam nach Lüneburg und Sie alle hier haben gesagt, bitte erzählen Sie uns von den Erfahrungen Ihrer Familie. Das war vollkommen neu für mich. Ich dachte, was, die Welt will etwas wissen über meine Eltern? Und ich hatte das Gefühl, in einer ganz bestimmten Weise befreit zu sein. Ich konnte sozusagen meine Stimme finden und darüber sprechen.
Viele Jahre vorher habe sie nur in der eigenen Familie über Auschwitz und die ermordeten Kinder, Väter und Mütter, Onkel und Tanten reden können. Jetzt gehe sie an die Öffentlichkeit. Diesen Schritt hatte Eva Pustai-Fahidi, die mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester nach Auschwitz deportiert wurde, schon lange hinter sich, als sie im vergangenen Jahr vor dem Lüneburger Gericht aussagte. Sie erzählt seit 20 Jahren von ihren Erlebnissen im Vernichtungslager, hat darin ihre Lebensaufgabe gefunden. Aber die Aussage vor einem deutschen Gericht hatte für sie ein ganz besonderes Gewicht. Sie wollte ein Urteil.
Es geht nicht um seine Strafe, es geht nur um den Urteil.
Und auch für sie scheint der Richterspruch wie eine Befreiung. Nur 3 Monate, nachdem Oskar Gröning für schuldig befunden wurde, steht Eva Fahidi, die in Lüneburg mit ihrem Auftreten so viele Zuschauer beeindruckte, in Budapest auf einer Theaterbühne. Gemeinsam mit einer jungen Balletttänzerin erzählt und tanzt sie die Geschichte ihres Lebens. Ein ungewöhnliches Projekt. Für Aufführungen in Berlin und Erfurt ist der Text vom Ungarischen ins Deutsche übersetzt worden. Eindringlich und mit einer ergreifenden Traurigkeit beschreibt Eva Fahidi ihre Bilder von Auschwitz.
Ich sehe das Gesicht von meiner Mutter in diesem Moment, wo sie es begreift, dass sie jetzt getötet wird. Dieses Bild kann man auch nie im Leben mehr vergessen.
Ein Beitrag von Jutta Niggemann.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Dass es anders als in Lüneburg laufen kann, zeigt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Dort soll auch einem mutmaßlichen SS-Verbrecher der Prozess gemacht werden. Hubert Z. wird vorgeworfen, als Sanitäter die Mordmaschinerie in Auschwitz unterstützt zu haben. Seit Juni 2015 liegen Staatsanwaltschaft und Nebenkläger im Dauerstreit mit dem Landgericht Neubrandenburg. Vor Gericht stand der 95-Jährige bis heute noch nicht.
Der Neubrandenburger Prozess war schon verfahren, bevor er überhaupt begonnen hatte. Das Landgericht lehnte vor mehr als einem Jahr zunächst die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Hubert Z. ab, wegen dessen schlechten Gesundheitszustandes. Nach einem neuen Gutachten hob das Oberlandesgericht die Entscheidung wieder auf, der Streit damit nicht zu Ende. Das Landgericht wollte einige Auschwitz-Überlebende nicht als Nebenkläger zulassen, auch hier revidierte die höhere Instanz die Entscheidung. Nebenkläger und Staatsanwaltschaft stellten gar Befangenheitsanträge ohne Erfolg. Dem 95-jährigen Hubert Z. wird vorgeworfen, zwischen August und September 1944 in Auschwitz als SS-Sanitäter Beihilfe zur Ermordung von 3.681 Menschen geleistet zu haben. Sein Mandant sei unschuldig, so der Verteidiger Peter Michael Distel.
Er war in einem gewissen Zeitraum, der angeklagt ist, im Sanitätsdienst tätig, und zwar ausschließlich gegenüber Wehrmachtssoldaten und anderen SS-Angehörigen, also außerhalb des Lagers. Er hat die Rampe nie gesehen, er war in den Dienst, in den Vernichtungsmechanismus nicht involviert.
Trotzdem habe er beim Morden in Auschwitz geholfen. Diese Auffassung vertritt neben der Staatsanwaltschaft auch der Nebenklageanwalt Cornelius Nestler.
Sanitätsdienst dort war Unterstützung der Mörder in ihrem Gesundheitszustand. Und deswegen ist das Beihilfe. Dass er kein Wachmann war oder dass er kein Lkw-Fahrer war oder so, ist vollkommen egal. Wachmänner und Lkw-Fahrer sind im Übrigen eben auch alle Tatbeteiligte, also haben Beihilfe begangen.
Für seine Mitgliedschaft in der SS wurde Hubert Z. bereits nach dem Krieg zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt und hat diese auch in Polen abgesessen. Die Verurteilung damals sei für das jetzige Verfahren unerheblich, weil diese auf einen anderen Zeitraum beruht, so die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Im Februar 2016 dann schließlich der erste Verhandlungstag. Der Prozesssaal musste zuvor umgebaut werden, um Platz für die vielen angekündigten Journalisten zu schaffen. Die kamen auch, nur der Stuhl des Angeklagten blieb leer. Hubert Z. ließ sich mit einem notärztlichen Attest entschuldigen. Er leide unter starken psychischen und Kreislaufproblemen, verursacht durch den Prozess, so sein Anwalt Peter Michael Distel damals im Gerichtssaal.
Es ist mit einem mit einer Todesstrafe gleichzusetzen, wo es kein Rechtsmittel gibt. Also dieses Verfahren hat eine Wirkung, die für einen 95-jährigen Mensch natürlich verheerend ist.
Der Prozess wurde vertagt, aber auch 2 Wochen später erscheint Hubert Z. nicht. Die Anklageseite äußert Zweifel an dessen Verhandlungsunfähigkeit. Der Staatsanwalt spricht damals sogar von einer Inszenierung der Verteidigung. Weil eine gründliche fachärztliche Untersuchung des attestierten Bluthochdruckes erneut nicht stattfand, wirft auch Nebenklage Anwalt Thomas Walter dem Landgericht Versäumnisse vor.
Man weiß seit vielen Monaten, dass die Hypertonie bei dem Angeklagten ein Problem ist. Bei 50% der deutschen Bevölkerung ist das ein Problem. Und hier wird es zum Problem der Verhandlungsfähigkeit. Darüber hätte man medizinisch, fachlich in großer Gründlichkeit in all diesen Wochen und Monaten zu vernünftigen Ergebnissen kommen können.
Schließlich ordnete das Gericht ein neues psychiatrisches Gutachten und eine ausführliche internistische Untersuchung in einer Klinik an. Neuer Verhandlungstermin Mitte Mai. Doch auch dieser platzte. Die Ergebnisse einer Langzeituntersuchung lagen nicht rechtzeitig vor. Vorwürfe, das Gericht würde den Prozess absichtlich verzögern, weist Sprecher Christian Deutsch zurück.
Nach unserem Verständnis darf man niemanden zum Objekt eines Verfahrens machen. Und das heißt, wenn jemand Subjekt ist, muss er reagieren können, muss er einschätzen können, was da läuft, muss möglicherweise eine langwierige Verhandlung überschauen können und seine Einlassung und sein Prozessverhalten darauf einstellen können. Und ehe man sich darüber keine Klarheit verschafft hat, wie das einzuschätzen ist, kann man nicht verantwortungsvoll verhandeln. Und ich verstehe den Kollegen insoweit gut.
Mitte September soll das Verfahren in Neubrandenburg nun von Neuem beginnen. Hubert Z. ist mittlerweile ausgiebig untersucht worden. Doch selbst wenn diese Gutachten den 95-Jährigen für fähig erklären, dem Prozess zu folgen, durch ein akutes Attest, ausgestellt kurz vor dem Prozesstermin, könnte die Verhandlung erneut vertagt werden.
Aus Neubrandenburg, Claudia Krüger. Ein Jahr nach dem Urteil gegen den ehemaligen SS-Mann Oskar Gröning in Lüneburg. Die Zeit läuft davon. Wie vielen NS-Verbrechern kann noch der Prozess gemacht werden? Von 6.500 SS-Angehörigen, die in Auschwitz-Birkenau Dienst hatten und überlebten, sind 29 in der Bundesrepublik und 20 in der DDR verurteilt worden. Dabei gibt es seit 1958 eine eigens eingerichtete Behörde, die Verbrechen der Nazis aufklären soll. Die zentrale NS-Verfolgungsstelle in Ludwigsburg. Deren neuer Leiter ist seit Anfang des Jahres Staatsanwalt Jens Rommel. Also knapp 50 von 6.500 in all den Jahren. Warum nicht mehr?
Die Grundschwierigkeiten fingen schon damit an, mit welchem Strafrecht man überhaupt arbeiten sollte. Sollte man so wie in Nürnberg bei den großen internationalen Prozessen ein echtes Völkerstrafrecht anwenden mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Oder sollte man, so hat man sich in Deutschland entschieden, das Strafrecht anwenden, das zum Zeitpunkt der Tat auch niedergeschrieben war? Deswegen das Strafgesetzbuch. Und durch diese Anwendung, durch diese Entscheidung für das Strafgesetzbuch kamen eben auch die allgemeinen Regeln des Strafgesetzbuches herein, wie zur Beihilfe, aber eben auch zur Verjährung. Und das hat dazu geführt, dass 1960 bereits im Mai alle Taten außer Mord verjährt sind. Und das hat natürlich die Ermittlungstätigkeit aller Strafverfolgungsbehörden enorm eingeschränkt. Also die Entscheidung wäre tatsächlich auch schon durch den Gesetzgeber in den 50er Jahren notwendig gewesen, die Dinge nicht verjähren zu lassen. Mhm. Also beispielsweise den Totschlag, ganz wichtig in der Abgrenzung zum Mord, oder auch die Freiheitsberaubung mit Todesfolge oder die Körperverletzung mit Todesfolge. Typische Delikte, die beispielsweise im Konzentrationslager vorgekommen sind und die dann aber nicht verfolgt werden konnten, wenn man nicht speziell zum Tatbestand des Mordes gekommen ist.
Das Jahr 2008 gilt als Wende. Da übergab die Zentralstelle der Münchner Staatsanwaltschaft die Ergebnisse ihrer Vorermittlungen gegen John Demjanjuk, der ja dann 2011 tatsächlich wegen Beihilfe zum Mord in 20.000 Fällen, er war Wachmann im Vernichtungslager Sobibor, verurteilt wurde. Der Fall Demjanjuk, warum war der so wichtig für die Zentralstelle in Ludwigsburg?
Die Verurteilung im Fall Demjanjuk hat die zentrale Stelle in Ludwigsburg veranlasst, alte Verfahren nochmal zu überprüfen, mit dem Ziel, Beschuldigte ausfindig zu machen. Es war also für uns der Anlass, der Anstoß, nochmal Ermittlungen aufzunehmen. Und dabei haben wir eine Liste von 30 Personen zusammenstellen können, lebende, beschuldigte Personal aus Auschwitz, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch ihre Tätigkeit die Morde mitgefördert haben.
Und wie ging es dann weiter?
Die zentrale Stelle hat die 30 Verfahren an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben. Diese haben dann über Durchsuchungen und andere Ermittlungsmaßnahmen entschieden. Im Ergebnis war es so, dass von den 30 Verfahren 5 vor Gerichten gelandet sind. Die übrigen Verfahren mussten eingestellt werden, entweder weil der Beschuldigte in der Zwischenzeit verstorben war oder weil sich herausgestellt hat, dass er oder sie nicht mehr verhandlungsfähig war.
Wie kam es dann zum Prozess gegen Gröning?
Die Besonderheit im Fall Gröning bestand darin, dass wir nicht nur feststellen konnten, dass er als Wachmann überhaupt tätig war, sondern dass auch Besonderheiten seines Dienstes vom Gericht im Urteil niedergelegt worden sind. So ist klar, dass er wenigstens einige Male an der Rampe seinen Dienst versehen hat, an dieser Rampe, an der entschieden wurde, wer sofort getötet wurde und wer noch arbeiten musste. Außerdem konnte festgestellt werden, dass er zuständig war dafür, sich um die Wertgegenstände der Gefangenen zu kümmern. Insofern geht es über die bloße Tätigkeit des Wachdienstes hinaus, weil eben diese beiden konkreten Funktionen nachgewiesen werden konnten.
Gröning und Hanning sind verurteilt. Einem ehemaligen KZ-Sanitäter droht der Prozess. Alle sind hochbetagt, über 90 Jahre alt. Was kann da jetzt noch kommen?
Die zentrale Stelle wird von den Landesjustizministerien bezahlt und auch gefördert. Diese haben uns den Auftrag erteilt, weiter zu ermitteln, trotz aller Schwierigkeiten. Das Alter der Angeklagten ist nur eine Schwierigkeit. Auch die Zeugen sind deutlich älter geworden und viele Beweismittel stehen uns immer noch nicht zur Verfügung. Trotz dieser Schwierigkeiten soll weiter ermittelt werden. Wir suchen weiter nach Personal aus Auschwitz, aus dem Lager Majdanek. Und wir haben diesen Gedanken weitergeführt und unsere Ermittlungen auf die Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg, Bergen-Belsen und zuletzt Stutthof bei Danzig ausgedehnt. In Stutthof ist es so, dass wir der Auffassung sind, dass spätestens seit Sommer 1944 auch in diesem Lager systematische Tötungen vorgenommen wurden. Im Rahmen der sogenannten Endlösung der Judenfrage wurden hier antisemitisch Verfolgte durch Genickschüsse oder in der Gaskammer systematisch umgebracht. Und für diesen Zeitraum konnten wir noch lebendes Personal ermitteln und wir haben auch schon erste Verfahren an die Staatsanwaltschaften abgegeben. Diesen weiten Ansatz zur Beihilfe werden wir weiter verfolgen, solange wir noch nicht wissen, wie der Bundesgerichtshof die Rechtsauffassung einschätzt.
Die Urteile von Lüneburg und Detmold sind noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof muss noch entscheiden. Warum ist das alles so schwierig?
Nun, die Schwierigkeit besteht darin, dass wir mit den Mitteln des normalen Strafrechts versuchen, die Massenverbrechen der NS-Zeit aufzuklären. Massenverbrechen, die vom Staat organisiert oder zumindest geduldet worden sind. Und da haben wir über die Jahrzehnte einen Lernprozess innerhalb der Justiz erlebt, der jetzt zu der heutigen sehr weiten Auffassung geführt hat. Was mich als relativ Neuer in dem Amt bedrückt, ist Folgendes. Wenn das, was wir heute machen, richtig ist, nämlich zu sagen, auch der Einzelne ist mitverantwortlich, dann sind in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele davongekommen, die man unbedingt hätte verfolgen müssen.
Jens Rommel, Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen. Der Prozess gegen den ehemaligen SS-Mann Oskar Gröning vor einem Jahr. Nicht nur Juristen, Journalisten und Auschwitz-Überlebende kamen dafür nach Lüneburg. Das Verfahren interessierte auch viele andere, wie die Islamwissenschaftlerin und Publizistin Alexandra Senft. Sie schrieb gerade an einem neuen Buch, das jetzt im Mai erschienen ist. Der lange Schatten der Täter, Nachkommen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte. Alexandra Senft stammt selbst aus einer betroffenen Familie. Ihr Großvater, Hans Ludin, war NS-Repräsentant in der Slowakei und damals maßgeblich an der Deportation der Juden beteiligt. 1947 wurde er verurteilt und hingerichtet. Frau Senft, derzeit in Griechenland, warum wollten Sie unbedingt den Prozess gegen Gröning beobachten?
Die Täter sprechen ja meistens nicht und ich war doch sehr interessiert, einen Täter wirklich live zu erleben. Wie artikuliert sich ein solcher Mensch? Was sagt er? Wie stellt er sich dar? Ich wollte das hautnah mal erleben, weil ich meinen eigenen Großvater ja gar nicht kennenlernen konnte, weil er so frühzeitig hingerichtet worden ist. Ich war noch nicht geboren. Das heißt, ich habe mich mit ihm nie darüber über diese Zeit auseinandersetzen können. Und während des Prozesses, als ich dort saß, dachte ich auch immer, ja, im Prinzip hätte dort auch mein Großvater jetzt sitzen können. Und wie wäre es mir damit eigentlich gegangen?
Soweit wir wissen, hat niemand von Grönings Verwandten den Prozess verfolgt. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, dass die Kinder möglicherweise sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen wollen. Aus den Berichten, die ich über Gröning weiß, hat er ja versucht, auch seine Söhne zu informieren über das, was er wusste. Und mein Eindruck war, dass die da nicht so wirklich drauf eingestiegen sind. Möglicherweise schämen sie sich auch sehr, was eine natürliche Folge wäre, ihren Vater in der Öffentlichkeit vor Gericht zu sehen. Und zwar ja nicht nur vor der deutschen Öffentlichkeit, sondern vor der Weltöffentlichkeit. Und ich finde das traurig, denn ihr Vater hätte sicherlich ihren Beistand auch brauchen können in dieser Situation. Und es wäre natürlich auch interessant gewesen zu hören, wie Sie zu dieser ganzen Angelegenheit stehen, wie Sie die Rolle Ihres Vaters im Zweiten Weltkrieg beurteilen und wie Sie persönlich damit umgehen.
Und wie war das in Ihrer Familie?
Also das Thema Hans Ludin, mein Großvater, war durchaus immer im Gespräch in meiner Familie. Tatsächlich ist sogar sehr viel über diesen Nazi-Großvater gesprochen worden, allerdings nicht von meiner Mutter, dem Ältesten der Ludin-Kinder. Man kann sehr viel reden und trotzdem das Wesentliche durch das Reden auch verschweigen. Mein Großvater war eindeutig mit involviert in die Deportation und Ermordung der slowakischen Juden. Und darüber wurde und wird in meiner Familie bis heute äußerst kontrovers diskutiert. Es gibt Familienmitglieder, die noch immer der Meinung sind, dass ihr Vater nicht gewusst hätte, dass die Juden ermordet werden würden, sondern dass man sie nur, und ich setze das nur hier in Anführungsstrichen, in Arbeitslager geschickt worden wären. Das heißt, es wurde viel geredet und trotzdem das, was eigentlich an Verbrechen durch den Großvater bzw. Vater Hans Ludin verübt wurde, das wurde in Wahrheit verschwiegen.
Wie hat Ihre Familie auf die Veröffentlichungen von Ihnen reagiert?
Natürlich mit großer Ambivalenz, wie Sie sich vorstellen können, denn ich gehe ja ganz offen mit der These und der Behauptung und auch, ich denke, den Nachweisen an die Öffentlichkeit, dass mein Großvater sehr wohl gewusst hat, dass die Juden ermordet wurden, dass er an der sogenannten Endlösung, dieses Wort hat er ja selber auch benutzt, tatkräftig mitgewirkt hat. Das heißt, ich verstoße so gesehen aus Sicht einiger Familienmitglieder natürlich gegen das seit Jahrzehnten etablierte Familiennarrativ. Und wer so etwas tut, grenzt sich natürlich von der eigenen Familie ab. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es auch manche Familienmitglieder gäbe, die mich für eine Nestbeschmutzerin halten. Ich habe auch mal gehört, dass es heißt, du beschmutzt das Ansehen unserer Eltern.
Und wie gehen Sie damit um?
Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, denn ich schätze meine Familie. Ich war ihnen auch immer sehr nahe und das war kein einfacher Weg, in diesem Sinne die Loyalität zu brechen und meinen eigenen Weg zu gehen und mir vor allem eine eigene Meinung zu bilden. Darum geht es ja auch gerade in diesem Aufarbeitungsprozess, nicht die Gefühls- und Denkmuster der vorherigen Generation unkritisch und unhinterfragt zu übernehmen, sondern tatsächlich sich selber die Fakten anzueignen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und mich hat das, denke ich, sehr gestärkt als Person und in meinen Ansichten, auch in meinen politischen Ansichten. Aber natürlich tut es auch weh, dass es dadurch auch mit einigen Familienmitgliedern einen Bruch in der Beziehung gegeben hat. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Man kann auch innerhalb von Familien über ein so schmerzhaftes und schreckliches Thema offen sprechen, ohne dass dadurch gleich die Beziehungen zu Bruch gehen müssen.
Beide Angeklagte, Gröning und Hanning, waren hochbetagt, über 90 Jahre alt. Warum halten Sie es für wichtig, dass Ihnen der Prozess gemacht wurde?
In erster Linie halte ich es deshalb für ganz entscheidend und wichtig, dass ganz klar ist, Mord verjährt nicht. Auch wenn das Gerichtsurteil spät, fast zu spät in gewisser Hinsicht kommt, also in juristischer Hinsicht, Mord verjährt nicht. Das ist das Erste, was ich für wichtig halte. Zweitens geben solche Prozesse auch den Überlebenden, den Nachkommen eine Chance, endlich ihre Geschichte zu erzählen und gehört zu werden in ihrer Geschichte, das, was sie erlebt haben vor Auschwitz und nach Auschwitz, sodass da auch etwas Heilsames in solchen Prozessen liegen kann. Und drittens halte ich sie auch gesellschaftspolitisch für sehr, sehr wichtig, weil solche Prozesse doch immer wieder uns auch daran erinnern, dass Deutsche zu Massenmördern wurden, dass Millionen es mitgemacht und weggeschaut haben und welche Rolle unsere eigenen Familien unter Umständen eben auch an diesen Verbrechen, in diesen Verbrechen gespielt haben.
Aus Griechenland, Alexandra Senft. Sommer 2015 in Lüneburg, vor dem Landgericht. Hier wurde nicht weggeschaut. Hier kam das Grauen in den Gerichtssaal. Hedi Bohm war Ende 80, als sie im vergangenen Jahr aus Kanada zum Gröning-Prozess nach Lüneburg kam. Einen Tag vor Prozessbeginn bei einer Pressekonferenz der Auschwitz-Überlebenden.
Ich wollte zunächst nicht hier hinkommen. Denn das bedeutet, sich an alles zu erinnern, alles nochmal neu zu erleben. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, nicht für mich und für Herrn Gröning, sondern für die künftigen Generationen, für die jungen Menschen, damit sie sehen, dass es ein Gesetz gibt, dass es ein Recht, eine Justiz gibt. Oft wurden Prozesse geführt und dann wurden diese Angeklagten aus Beweismangel freigelassen oder weil sie sagten, dass sie nur ein Rädchen im Getriebe waren und keine Verantwortung trugen. Das wird jetzt zu Ende sein. Und ich glaube, dass das wirklich das Wichtigste an diesem Verfahren ist. Auch der Angeklagte wird seine Aufgabe in diesem historischen Augenblick erfüllen, indem er zugibt, dass er ein SS-Mann war, dass das Holocaust tatsächlich geschehen ist, denn die Leugner des Holocaust werden nicht den Worten einer Jüdin glauben, aber sie werden den Worten eines SS-Mannes und KZ-Wächters glauben müssen. Und auf diese Art und Weise spielt auch er eine wichtige Rolle in dem Ganzen. Ich hoffe auf Gerechtigkeit. Ich hoffe, dass dieses Gesetz von jetzt an gelten wird und dafür sorgen wird, dass ihrer Generation und den Generationen ihrer Kinder nichts Böses widerfahren wird.
Auschwitz-Überlebende Hedi Bohm. Einen Tag vor dem sogenannten Auschwitz-Prozess in Lüneburg. Das war unser Thema heute Abend bei NDR1 Niedersachsen. Von Regine Schramm und Jutta Niggemann. In der Technik Gerald Franz. Um 20 Uhr hören Sie aktuell und danach geht es weiter mit der Sendung Traumhaft.